Russland meldet die Einnahme weiterer Gebiete in der Ukraine. Nach Angaben des russischen Generalstabs ist die Stadt Svitkowe in der südöstlichen Region Saporischschja eingenommen worden. Die Stadt mit rund 1000 Einwohnern liegt in einem Gebiet, das zu 75% von Russland kontrolliert wird, wo die Frontlinien jedoch seit kurzem weitgehend statisch waren. Der Chef des russischen Generalstabs, Valeri Gerasimov, behauptet, Russland habe die Stadt eingenommen, obwohl die Ukraine zusätzliche Hilfe zur Verteidigung entsandt habe. Russland und die Ukraine werden sich am Mittwoch in Genf zu weiteren Verhandlungen treffen, um zu versuchen, den Krieg zu beenden, der seit fast 4 Jahren andauert. In der Zwischenzeit sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach den jüngsten russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur weiterhin hunderte Gebäude ohne Heizung. Landesweit waren hunderttausende Menschen bei Temperaturen um minus 20 Grad Celsius ohne Strom und Heizung. Die israelische Regierung hat die Registrierung palästinensischen Landes als israelisches Staatseigentum genehmigt. Diese Entscheidung wird international als faktische Annexion kritisiert. In Pakistan gibt es wachsende Sorge um den Gesundheitszustand des inhaftierten ehemaligen Premierministers Imran Khan. Berichte deuten darauf hin, dass er auf einem Auge fast erblindet sein soll, obwohl offizielle Stellen seine Gesundheit als stabil bezeichnen. Premierminister Narendra Modi hat in Neu-Delhi die NDRI Impact Expo 2026 eröffnet. Die Veranstaltung soll die Fortschritte Indiens im Bereich der künstlichen Intelligenz präsentieren und internationale Kooperationen fördern. In Großbritannien finden derzeit Proteste statt, die darauf abzielen, den Widerstand gegen die Regierungspolitik wieder sichtbar zu machen. Teheran hat unterdessen nach einer Demonstration in München Protest eingelegt. Die israelische Friedensbewegung, Peace Now, warnt die US-Regierung vor einer faktischen Annexion des Westjordanlandes durch die israelische Regierung unter Premierminister Netanyahu. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz sorgte der tschechische Vizepremierminister für Aufsehen, indem er Hillary Clinton und andere westliche Führungspersönlichkeiten scharf kritisierte. Die SPD in Deutschland schlägt ein Verbot von sozialen Medien für Kinder unter 14 Jahren vor. Die Vereinigten Staaten verhängten Sanktionen gegen einen französischen Richter, was die digitale Abhängigkeit Europas von den USA verdeutlicht. Bei den Olympischen Winterspielen beginnt heute der Wettbewerb im Zweierbob der Männer. Heftige Regenfälle führten in Teilen Portugals zu Überschwemmungen. Buddhistische Mönche erreichten auf einem Friedensmarsch die amerikanische Hauptstadt Washington. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama äußerte sich in einer seltenen öffentlichen Erklärung zutiefst beunruhigt über ein politisches Video. Die Künstlerin Henrike Naumann, die für den deutschen Pavillon auf der Biennale 2022 ausgewählt wurde, ist verstorben. Nach der Münchner Sicherheitskonferenz reist der US-Außenminister in die Slowakei und nach Ungarn, um sich mit den dortigen Regierungschefs zu treffen. Der ukrainische Präsident Zelensky deutete eine Änderung der Prioritäten an und bezeichnete Sicherheitsgarantien als Schlüssel zum Frieden. In Argentinien gewinnen evangelikale Bewegungen zunehmend an Einfluss. In der Schweiz gibt es eine Debatte über die Komplizenschaft in internationalen Konflikten. Der australische Golfer Sepp Straka verpasste bei einem Turnier in Pebble Beach nur knapp den Sieg. Die Demonstrationen in München gegen die iranische Führung haben zu diplomatischen Verwicklungen geführt, da Teheran Protest eingelegt hat. Parallel dazu warnt die israelische Friedensgruppe Peace Now die US-Regierung vor einer fortschreitenden faktischen Annexion des Westjordanlandes durch die Regierung von Premierminister Netanyahu. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz sorgte der tschechische Vizepremierminister für Aufsehen mit scharfer Kritik an westlichen Führungspersönlichkeiten, darunter Hillary Clinton. In Deutschland schlägt die SPD ein Verbot sozialer Medien für Kinder unter 14 Jahren vor, um diese besser zu schützen. Die digitale Abhängigkeit Europas von den USA wird durch US-Sanktionen gegen einen französischen Richter deutlich, der dadurch erhebliche Einschränkungen im digitalen Leben erfährt. Bei den Olympischen Winterspielen beginnt heute der Wettbewerb im Zweierbob der Männer. Heftige Regenfälle haben in Teilen Portugals zu Überschwemmungen geführt. Buddhistische Mönche haben nach einem langen Friedensmarsch die amerikanische Hauptstadt Washington erreicht. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama äußerte sich in einer seltenen öffentlichen Erklärung tief besorgt über ein politisches Video. Die Künstlerin Henrike Naumann, die für den deutschen Pavillon auf der Biennale 2022 ausgewählt wurde, ist verstorben. Nach der Münchner Sicherheitskonferenz wird der US-Außenminister die Slowakei und Ungarn besuchen, um Gespräche mit den dortigen Regierungschefs zu führen. Der ukrainische Präsident Zelensky deutete eine Prioritätenverschiebung an und nannte Sicherheitsgarantien als entscheidend für den Frieden. In Argentinien gewinnen evangelikale Bewegungen an Einfluss, während in der Schweiz eine Debatte über die Komplizenschaft in internationalen Konflikten geführt wird. Der australische Golfer Sepp Straka verpasste bei einem Turnier in Pebble Beach nur knapp den Sieg. Japans Wirtschaft hat im vierten Quartal einen Rückgang verzeichnet, was Zweifel an der Erholung des Landes aufkommen lässt. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte auf das Jahr hochgerechnet um 1,8% in den Monaten Juli bis September. Dies markiert den ersten Rückgang seit Anfang 2024. Experten hatten zwar mit einem stärkeren Schrumpfen gerechnet, doch die Zahlen deuten auf eine Verlangsamung hin. Die schwachen Exporte und Investitionen werden als Hauptgründe für diesen Rückgang genannt. Insbesondere die US-Zölle belasten die japanische Wirtschaft, da sie Exporte in Schlüsselindustrien wie der Automobil- und Elektronikbranche beeinträchtigen. Zwar gab es im Vorfeld der Zölle einen Vorzieheffekt bei den Exporten, doch die langfristigen Aussichten bleiben unsicher. Die Regierung unter Premierministerin Sanae Takaichi plant ein Konjunkturpaket, um die Wirtschaft zu stützen und strategische Branchen wie KI und Halbleiter zu fördern. Dennoch bleibt die wirtschaftliche Erholung fragil, da der private Konsum nur noch geringe Zuwächse verzeichnet und die gestiegenen Preise die Kaufkraft der Verbraucher belasten. Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im November unerwartet gestiegen. Die Daten für Dezember werden heute erwartet. Im November verzeichnete die Industrieproduktion im Euroraum einen Anstieg von 0,7% gegenüber dem Vormonat, was die Erwartungen von 0,5% übertraf. Dies war der stärkste Anstieg seit Mai, angeführt von Investitionsgütern. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Industrieproduktion im November um 2,5%. Die Daten für den Euroraum zeigten im November eine breite Streuung der Zuwächse, wobei Deutschland, Irland, Spanien, die Niederlande und Frankreich Produktionssteigerungen verzeichneten, während Italien, Belgien und Schweden Rückgänge hinnehmen mussten. Die Industrieproduktion misst die Leistung von Unternehmen in Sektoren wie Herstellung, Bergbau und Energieversorgung. Die Niederlande werden gemeinsam mit Partnerländern eine neue Waffenlieferung an die Ukraine auf den Weg bringen. Dies gab das niederländische Verteidigungsministerium bekannt. Die genauen Details des Pakets werden aus operativen Gründen nicht veröffentlicht, es wird jedoch erwartet, dass es sich um eine umfassende Unterstützung handelt, die auf einer von der Ukraine, den USA und der NATO entwickelten Prioritätenliste basiert. Die Niederlande haben sich verpflichtet, 500 Millionen Euro für dieses Waffenpaket bereitzustellen, das über US-Kanäle beschafft wird. Dies macht die Niederlande zum ersten NATO-Mitglied, das ein solches Paket im Rahmen einer US-Initiative finanziert, bei der europäische Länder Waffen aus US-Beständen für die Ukraine kaufen. NATO-Generalsekretär Mark Rutte lobte die niederländische Initiative und forderte andere Bündnispartner auf, diesem Beispiel zu folgen. Es wird erwartet, dass weitere Ankündigungen von anderen Verbündeten folgen werden. Die Lieferung soll unter anderem Luftverteidigungssysteme, Munition und gepanzerte Fahrzeuge umfassen. Die Ukraine hat sich bereits dankbar für die Unterstützung geäußert, insbesondere für die Stärkung ihrer Luftverteidigung. Diese Maßnahme ist Teil der fortlaufenden Bemühungen, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken und ihre Verhandlungsposition gegenüber Russland zu verbessern. Das US-Militär hat eine Nachbestellung von bunkerbrechenden Bomben angekündigt. Dies geschieht rund dreiviertel Jahr nach dem Einsatz dieser Waffen gegen unterirdische Atomanlagen im Iran. Die Entscheidung zur Neubeschaffung der GBU-57 Bomben sei eine direkte Folge des Einsatzes im vergangenen Juni. Diese speziellen Bomben, die erstmals 2025 im Iran eingesetzt wurden, sind darauf ausgelegt, tief unter der Erde liegende Ziele zu zerstören. Damals wurden insgesamt 14 dieser massiven bunkerbrechenden Bomben auf zwei iranische Atomanlagen abgeworfen. Der Einsatz erfolgte durch B-2-Tarnkappenbomber und war Teil der Operation Mitternachtshammer. Präsident Trump bezeichnete die Angriffe damals als vernichtend für den Iran. Die GBU-57 ist etwa 6 Meter lang, wiegt 13,6 Tonnen und enthält rund 2400 Kilogramm Sprengstoff, was ihr eine enorme Durchschlagskraft verleiht. Die Nachbestellung dient dazu, die Einsatzbereitschaft des US-Militärs aufrechtzuerhalten. Nach Angaben des estnischen Geheimdienstes hat Russland seine Produktion von Artilleriegeschossen, Mörsergranaten und Raketen im Jahr 2025 auf rund 7 Millionen Stück massiv gesteigert. Dies entspricht einer Steigerung um das 17-fache im Vergleich zum Jahr 2021, als die Produktion noch bei etwa 400.000 Stück lag. Der estnische Geheimdienst schätzt, dass diese Produktionssteigerung nicht mehr nur dem aktuellen Bedarf im Ukraine-Krieg dient, sondern dass Russland wahrscheinlich auch strategische Reserven wieder auffüllt, die in den ersten beiden Kriegsjahren weitgehend aufgebraucht wurden. Bis 2025 produzierten russische Fabriken über 7 Millionen Granaten, Mörsergranaten und Raketen, was einen erheblichen Anstieg gegenüber den 4,5 Millionen im Jahr 2024 darstellt. Seit 2021 ist die Produktion von Artilleriemunition um 1600% gestiegen. Zusätzlich zur heimischen Produktion importierte Russland zwischen 5 und 7 Millionen Granaten aus dem Iran und Nordkorea. Nordkorea deckte bis Ende 2025 etwa die Hälfte des Munitionsbedarfs der russischen Front. Einem Bericht zufolge produziert die russische Industrie für das Jahr 2024 eine Kapazität von etwa 1,3 Millionen Granaten des Kalibers 155 mm und 0,8 Millionen Granaten des Kalibers 122 mm. Die Ukraine rechnet mit einer russischen Produktionssteigerung im laufenden Jahr auf jährlich bis zu 4,5 Millionen Granaten und 1200 Langstreckenraketen. Russland produziert Artilleriegeschosse etwa dreimal schneller als die westlichen Verbündeten der Ukraine und zu etwa einem Viertel ihrer Kosten. Ein NATO-Beamter gab an, dass Russland derzeit rund 3 Millionen Artilleriegeschosse pro Jahr herstellt, während die USA und Europa zusammen etwa 1,2 Millionen Stück Munition für die Ukraine produzieren. Der estnische Geheimdienst warnt, dass Moskau Zeit gewinnen und seine militärischen Fähigkeiten ausbauen will, indem es Friedensgespräche als Hinhaltetaktik nutzt. Es gibt derzeit keine Anzeichen dafür, dass Russland einen Angriff auf das Baltikum oder die NATO plant. Das deutsche Rüstungsunternehmen Stark hat die Eröffnung eines neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums in der Ukraine bekannt gegeben. Dieses Zentrum wird sich auf die Entwicklung von Drohnentechnologie konzentrieren und soll über 200 Spezialisten Platz bieten. Die Einrichtung, die sich über mehr als 2000 Quadratmeter erstrecken wird, zielt darauf ab, die Innovationskraft in der Ukraine zu stärken und die Zusammenarbeit mit lokalen Experten zu vertiefen. Stark arbeitet bereits seit seiner Gründung mit ukrainischen Fachkräften zusammen und sieht in diesem neuen Zentrum eine Beschleunigung der Überführung von Entwicklungen in die Serienproduktion. Darüber hinaus plant das Unternehmen den Aufbau lokaler Produktionskapazitäten, um regionale Lieferketten einzubinden und die industrielle Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Die räumliche Nähe zu den Einsatzgebieten soll eine schnellere Anpassung der Systeme an die Gegebenheiten auf dem Schlachtfeld ermöglichen. Die Expansion ist Teil einer breiteren Strategie von Stark, die europäische Präsenz auszubauen und die NATO mit modernen Verteidigungssystemen zu versorgen. Das Unternehmen hat auch eine neue Niederlassung in Griechenland eröffnet. Stark ist spezialisiert auf fortschrittliche unbemannte Luftsysteme und hat bereits im Jahr 2023 eine Zusammenarbeit mit ukrainischen Experten begonnen. Das Unternehmen hat kürzlich einen Vertrag zur Lieferung von Virtus-Drohnen an einen NATO-Mitgliedstaat unterzeichnet, wobei die ersten Lieferungen für Anfang 2026 geplant sind. Der FC Augsburg hat am vergangenen Spieltag den 1. FC Heidenheim mit einer 1:0 besiegt. Das entscheidende Tor fiel in der 78. Minute durch einen Elfmeter von Alexis Claude Maurice. Mit diesem Sieg konnte der FC Augsburg wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln und sich etwas Luft zu den Abstiegsplätzen verschaffen. Für den 1. FC Heidenheim hingegen war es eine weitere Niederlage im Abstiegskampf, die die Situation für die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt weiter verschärft. Heidenheim ist nun seit 9 Spielen sieglos und hat 6 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Das Spiel selbst wurde als schwaches Bundesliga-Duell beschrieben, bei dem Augsburg letztlich glücklich gewann. NBA-Commissioner Adam Silver hat angekündigt, dass die Liga härtere Strafen für absichtliches Verlieren von Spielen prüft. Dies folgt auf die jüngsten Geldstrafen gegen die Utah Jazz und die Indiana Pacers wegen des Verdachts auf Tanking, also dem bewussten Verlieren von Spielen, um eine bessere Draftposition zu erreichen. Silver räumte ein, dass die Anreize für Teams, Spiele zu verlieren, in der aktuellen Struktur der Liga falsch gesetzt seien. Er betonte, dass das Verhalten in diesem Jahr aggressiver sei als in den vergangenen Jahren und dass die Liga nach Lösungen suche, die über Geldstrafen hinausgehen. Zu den diskutierten Maßnahmen gehören die Aberkennung von Draftpicks und grundlegende Änderungen am Draftlotteriesystem. Silver erklärte, dass die Liga fast alles tun werde, um sicherzustellen, dass die Teams ernsthaft um den Sieg kämpfen. Er fügte hinzu, dass die Liga und die Teams gemeinsam daran arbeiten müssten, fairen Wettbewerb zu gewährleisten und die Erwartungen der Fans zu erfüllen. Die Italienerin Federica Brignone hat bei den Olympischen Winterspielen in Mailand Cortina ihre 2. Goldmedaille gewonnen. Nach ihrem Sieg im Super-G sicherte sie sich nun auch die Disziplin im Riesenslalom. Brignone setzte sich am 15. Februar 2026 mit einem deutlichen Vorsprung von 62 Hundertstel Sekunden vor den beiden Zweitplatzierten Sarah Hector aus Schweden und Thea Louise Stjernesund aus Norwegen durch. Für die 35-jährige Brignone ist es bereits die 5. olympische Medaille ihrer Karriere. Ihr Erfolg ist umso bemerkenswerter, da sie sich erst vor weniger als einem Jahr einen schweren Schien- und Wadenbeinbruch sowie einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Nach einer langen Rehabilitationszeit feierte sie ein beeindruckendes Comeback und krönte dieses nun mit 2 Olympiatiteln bei den Heimspielen. Die Konkurrenz zeigte sich tief beeindruckt von Brignones Leistung, wobei ihre Mitstreiterinnen Sarah Hector und Thea Louise Stjernesund sich nach dem Rennen symbolisch vor ihr verneigten. Die deutsche Skirennläuferin Lena Dürr verpasste nach einem vielversprechenden ersten Lauf im Riesenslalom eine Medaille und fiel auf den 9. Platz zurück. Lisa Vitozzi aus Italien hat die Goldmedaille in der 10-Kilometer-Verfolgung der Damen im Biathlon gewonnen. Sie blieb bei allen 20 Schüssen fehlerfrei und sicherte sich damit den Sieg mit einer Zeit von 30 Minuten und 11,8 Sekunden. Maren Kirkeeide aus Norwegen gewann die Silbermedaille, während Suvi Minkkinen aus Finnland Bronze holte. Für Vitozzi ist dies die erste olympische Goldmedaille im Biathlon für Italien. Sie hatte sich von Rang 5 nach dem Sprint nach vorne gearbeitet und bewies dabei besondere Nervenstärke am Schießstand. Die Biathlon-Weltmeisterschaften 2024 fanden im tschechischen Nové Město na Moravě statt, wobei Lisa Vitozzi auch im Weltcup 2023/24 die Verfolgungswertung gewann. Norwegens Herrenstaffel hat bei den Olympischen Winterspielen in Mailand Cortina die Goldmedaille im Langlauf über 4x7,5 Kilometer gewonnen. Das norwegische Team mit Iversen, Nyenget, Hedegaard und Kleppo setzte sich vor Frankreich und Italien durch. Für Johannes Hesflot Kleppo war es bereits der 4. Olympiasieg bei diesen Spielen und der 9. insgesamt, was ihn zu einem Rekordsieger macht. Die deutsche Herrenstaffel konnte die Erwartungen nicht erfüllen und landete auf einem hinteren Platz. Die BG Hessing-Leiterschofen Stadtbergen hat einen wichtigen Sieg in der 2. Basketball-Bundesliga errungen. Die Mannschaft, auch bekannt als die Hessen Kangaroos, gewann am vergangenen Samstag auswärts gegen die Dresden Titans mit 97 zu 91 Punkten. Dieses Spiel fand in der Margong Arena in Dresden statt und wurde von über 1500 Zuschauern verfolgt. Die BG Leiterschofen Stadtbergen, ein Zusammenschluss der Basketballabteilungen des TSV Leiterschofen und der TSG Stadtbergen, festigt mit diesem Erfolg ihre Position im Kampf um die Playoff-Plätze. Das Team zeigte eine starke Leistung, insbesondere in der Verteidigung im ersten Viertel, und konnte sich über weite Strecken des Spiels einen Vorsprung erarbeiten. Tom Alte war mit 22 Punkten und 13 Rebounds einer der herausragenden Spieler der Partie. Mit diesem Auswärtssieg setzen die Hessen Kangaroos ihren Aufwärtstrend fort. Der FC Liverpool und Manchester City haben beide die nächste Runde des FA Cups erreicht. Liverpool besiegte Brighton and Hove Albion mit 3:0 an der Anfield Road. Manchester City setzte sich gegen den Viertligisten Salford City mit 2:0 durch. Newcastle United komplettiert das Trio der weitergekommenen Premier League Teams und steht ebenfalls im Achtelfinale. Aston Villa hingegen schied aus dem Wettbewerb aus. Charlotte Bankes und Nightingale haben bei den Olympischen Winterspielen in Livigno die Goldmedaille im Mixed-Team-Snowboard-Kurs gewonnen. Dies ist das erste olympische Gold für Großbritannien in einer Schneesportart. Das Duo zeigte eine starke Leistung in den Vorläufen und setzte sich im Finale gegen die Konkurrenz durch. Dieser Erfolg markiert eine bemerkenswerte Wende für Bankes und Nightingale, die beide in ihren Einzelwettbewerben enttäuscht hatten. Zuvor waren sie bereits 2023 Weltmeister im Mixed-Team-Snowboard-Cross geworden. Nightingale, der erst seit der Saison 2021-22 im Weltcup aktiv ist, feierte damit einen bedeutenden Erfolg. Bankes, die 2021 Weltmeisterin im Einzel wurde, konnte ihren Titel nicht verteidigen, zeigte aber im Teamwettbewerb eine herausragende Leistung. Die Norwegerin Anna Odine Strøm hat bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand Cortina die Goldmedaille im Skispringen von der Großschanze gewonnen. Sie setzte sich damit gegen ihre Landsfrau Iren Maria Kvandal durch, die Silber gewann, und die Slowenin Nika Preutz, die die Bronzemedaille holte. Für Strøm ist es bereits die zweite Goldmedaille bei diesen Spielen, nachdem sie zuvor auch den Wettbewerb auf der Normalschanze für sich entscheiden konnte. Damit ist sie die erste Doppel-Olympiasiegerin im Skispringen der Frauen. Der Wettkampf von der Großschanze der Damen fand bei diesen Olympischen Spielen zum ersten Mal statt. Strøm sicherte sich mit Sprüngen von 130,5 und 132 Metern insgesamt 284,8 Punkte. Nach dem ersten Durchgang lag sie noch auf dem zweiten Platz hinter Kvandal, konnte sich aber im zweiten Sprung mit einem deutlichen Vorsprung an die Spitze setzen. Nika Preutz reist mit einem kompletten Medaillensatz nach Hause, nachdem sie bereits Silber auf der Normalschanze und Gold im Mixteam-Wettbewerb gewonnen hatte. Eine neue Studie warnt, dass Deutschland eine erhebliche Wertschöpfung von bis zu 1,7 Billionen Euro verpassen könnte, wenn der Technologietransfer aus der Forschung in die Wirtschaft nicht verbessert wird. Die Expertenkommission Forschung und Innovation, kurz EFI, hat in ihrem Jahresgutachten 2026 auf strukturelle Schwächen hingewiesen, die diesen Transfer behindern. Obwohl deutsche Forschungsergebnisse international immer relevanter werden und sich in Patenten widerspiegeln, fließt ein Großteil dieses Wissens ins Ausland ab. Studien zeigen, dass zwischen 70% und 90% der Patentzitierungen deutscher Publikationen auf Patente von Anmeldern außerhalb Deutschlands entfallen. Dies bedeutet, dass die wirtschaftliche Verwertung der in Deutschland gewonnenen Erkenntnisse größtenteils im Ausland stattfindet und somit auch die damit verbundenen wirtschaftlichen Erträge Deutschland entgehen. Als Hauptursachen für diese Problematik nennt die EFI langwierige Verhandlungen über geistiges Eigentum, fehlende Karriereanreize für Transferaktivitäten an Hochschulen und eine unzureichende Förderkette von der Forschung bis zur Anwendungsreife. Die Kommission fordert daher gezielte Reformen, um den Technologietransfer als Kernaufgabe der Hochschulen zu stärken und die wirtschaftliche Verwertung von Forschungsergebnissen in Deutschland zu fördern. Ein besserer Technologietransfer, mehr Wagniskapital für junge Unternehmen und eine Reduzierung von Bürokratie werden als entscheidend für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands angesehen. In Deutschland wird derzeit über die Einführung einer Altersgrenze für soziale Medien diskutiert. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die SPD, spricht sich dabei gegen pauschale Verbote für Minderjährige aus. Stattdessen fordert die SPD eine stärkere Regulierung der Plattformen selbst. Die Partei argumentiert, dass viele junge Menschen soziale Medien als Belastung empfinden und dass die Plattformbetreiber diese Risiken bewusst in Kauf nehmen, da Aufmerksamkeit Profit generiert. Als Beispiele für problematische Praktiken werden die Entlassung von Faktencheckern bei Facebook, der Einsatz von KI-Bots für sexuelle digitale Gewalt auf X, der Plattform von Elon Musk, sowie undurchsichtige Algorithmen bei TikTok genannt. Die SPD fordert eine konsequente Umsetzung des Europäischen Digital Services Act mit klaren Zuständigkeiten, spürbaren Sanktionen und Transparenz bei Algorithmen und Moderation. Darüber hinaus betont die Partei die Notwendigkeit eines Ausbaus digitaler Bildung und die Schaffung von niedrigschwelligen Beratungs- und Meldestrukturen. Die SPD-Bundestagsfraktion teilt diese Ansicht und betont, dass soziale Plattformen süchtig machen und zur Radikalisierung beitragen können. Pauschale Verbote oder eine Klarnamenpflicht würden ihrer Meinung nach am Kern des Problems vorbeigehen. Stattdessen müsse man die Plattformen stärker in die Pflicht nehmen und die Verbraucher stärken, beispielsweise durch die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, welche Inhalte der Algorithmus anzeigt. Der aktuelle KI-Boom führt zu einer signifikanten Umschichtung von Kapital in der Tech-Branche. Investoren verlagern ihre Mittel zunehmend von reinen Softwareunternehmen hin zu Anbietern von Hardware und Infrastruktur. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die Nachhaltigkeit traditioneller Softwaregeschäftsmodelle zunehmend hinterfragt wird, während die Nachfrage nach leistungsfähiger KI-Hardware und den dazugehörigen Infrastrukturen explodiert. Europäische Chip- und Halbleiteraktien profitieren stark von den steigenden KI-Investitionen. Unternehmen wie Infineon und ASML, die die technologische Grundlage für KI schaffen, werden für das Jahr 2026 voraussichtlich ein Gewinnwachstum von 21% erzielen, verglichen mit nur 7% im Vorjahr. Im Gegensatz dazu sehen sich Softwareunternehmen mit einem verlangsamten Gewinnwachstum konfrontiert. Das Gewinnwachstum je Aktie für europäische Softwarefirmen wird für 2026 auf 13% geschätzt, nach 17% im Vorjahr. Diese Entwicklung wird durch die Einführung neuer KI-Tools und Anwendungen beschleunigt, die etablierte Geschäftsmodelle verdrängen könnten. Beispielsweise löste die Ankündigung eines KI-Plugins zur Automatisierung juristischer Aufgaben durch das US-Startup Anthropic weltweit Verkäufe bei Software- und IT-Werten aus. Investoren reduzieren gezielt ihre Engagements in Unternehmen, deren Produkte im Zeitalter der KI an Relevanz verlieren könnten. Die Kapitalmärkte honorieren damit vor allem Firmen, die die Infrastruktur für Rechenleistung, Datenzentren und KI-Beschleuniger bereitstellen. Es wird erwartet, dass sich diese Umschichtung fortsetzt, solange der Markt zwischen KI-Gewinnern und Verlierern differenziert. Die Preise für essentielle PC-Komponenten wie SSDs, RAM und Grafikkarten steigen bereits deutlich, da die KI-Nachfrage die Produktionskapazitäten von Verbraucherprodukten weglenkt. Dies könnte zu einer mehrjährigen Speicherknappheit führen, die erst 2028 enden könnte. Während einige Experten vor einer KI-Blase warnen, sehen andere das Potenzial für eine neue industrielle Revolution. Die entscheidende Frage für Investoren wird sein, welche Unternehmen ihre Preissetzungsmacht aufrechterhalten und Gewinne erzielen können. Quantencomputer stellen eine wachsende Bedrohung für die heutigen Verschlüsselungsstandards dar. Ihre Fähigkeit, komplexe mathematische Probleme, die der aktuellen Kryptographie zugrunde liegen, exponentiell schneller zu lösen, macht etablierte Sicherheitsprotokolle wie RSA und elliptische Kurvenkryptographie anfällig. Dies hat weitreichende Folgen für die Datensicherheit, da sensible Informationen, die heute gespeichert werden, potenziell in der Zukunft entschlüsselt werden könnten, ein Szenario, das als Stole Now, Decrypt Later bekannt ist. Um dieser Gefahr zu begegnen, ist die Migration zu Postquantenkryptographie unerlässlich. PQC umfasst die Entwicklung und Implementierung von kryptografischen Algorithmen, die auch gegen Angriffe von Quantencomputern resistent sind. Organisationen weltweit arbeiten daran, diese neuen Standards zu entwickeln und zu implementieren, um ihre digitalen Infrastrukturen zu schützen. Dies erfordert eine sorgfältige Planung, die Erstellung von Inventaren kryptografischer Ressourcen und die schrittweise Umstellung bestehender Systeme. Die Umstellung auf PQC ist nicht nur eine technische Herausforderung, sondern erfordert auch die Zusammenarbeit von Unternehmen, Forschungseinrichtungen und politischen Entscheidungsträgern. Kryptografische Agilität, also die Fähigkeit, flexibel zwischen verschiedenen Algorithmen zu wechseln, wird dabei zu einer Schlüsselkomponente. Apple hat erste Prototypenbilder seiner Augmented Reality Brille präsentiert. Das Gerät soll tief in das visionOS Ökosystem integriert werden. Die Apple Vision Pro, wie das Gerät heißt, wurde erstmals am 5. Juni 2023 auf der Worldwide Developers Conference von Apple angekündigt und kam Anfang 2024 in den Vereinigten Staaten auf den Markt. Sie wird als träumlicher Computer vermarktet, der digitale Inhalte mit der realen Welt verschmelzen lässt. Die Vision Pro nutzt Kameras und Sensoren, um die Umgebung des Nutzers zu erfassen und Augmented Reality Inhalte darüber zu legen. Das Betriebssystem visionOS ist speziell für diese Art von Mixed Reality Erlebnissen konzipiert und bietet eine Benutzeroberfläche, die sich nahtlos in die Umgebung des Nutzers einfügt. Mit der Vision Pro können Nutzer 3D-Fotos und Videos aufnehmen und diese Erlebnisse später erneut durchleben. Sie verfügt über zwei interne Chips, den M5 und den R1, die für die Verarbeitung von Daten und die Darstellung von Grafiken zuständig sind. Die Brille bietet Funktionen wie Eye-Sicht, das anderen Personen signaliert, wann der Nutzer in die Erfahrung vertieft ist, und virtuelle Avatare für Anrufe. Apple hat auch die Entwicklung einer Version von visionOS für zukünftige Smart Glasses angekündigt, was auf eine breitere Vision für AR-Produkte hindeutet. Qualcomm hat zwei neue Prozessoren der Snapdragon X Elite Serie vorgestellt, die als direkte Konkurrenz zu Intels und AMDs Angeboten im Laptop-Segment positioniert sind. Diese neuen Chips basieren auf der ARM-Architektur und integrieren die von Nuvia stammenden Orion-CPU-Kerne. Sie zielen darauf ab, eine hohe Leistung mit bemerkenswerter Energieeffizienz zu kombinieren. Qualcomm bewirbt die Snapdragon X Elite Prozessoren als die leistungsstärksten und intelligentesten Prozessoren für Windows-Laptops ihrer Klasse, mit einer KI-Leistung von bis zu 45 TOPS durch die integrierte NPU. Dies ermöglicht fortschrittliche KI-Funktionen direkt auf dem Gerät, wie beispielsweise KI-Bildgenerierung in weniger als einer Sekunde. Im Vergleich zu älteren Windows-PCs sollen die Snapdragon X Elite Prozessoren bis zu 5-mal schneller sein und auch den Apple M1-Chip übertreffen. Die Akkulaufzeit wird mit bis zu 22 Stunden angegeben, was eine deutliche Verbesserung gegenüber vielen aktuellen Laptops darstellt. In Benchmarks zeigt sich, dass die Snapdragon X Elite Prozessoren in Bezug auf die Multicore-Leistung gut abschneiden und in einigen Szenarien Intel und AMD Prozessoren schlagen können, insbesondere bei niedrigeren TDP-Einstellungen. Allerdings gibt es auch Bereiche, in denen die Konkurrenz, wie beispielsweise Apple mit seinen M3-Chips, in bestimmten Benchmarks noch die Nase vorn hat. Zudem ist zu beachten, dass einige ältere x86-Anwendungen möglicherweise emuliert werden müssen, was zu Leistungseinbußen führen kann, und nicht alle Anwendungen sind bereits für die ARM-Architektur optimiert. Dennoch positioniert Qualcomm die Snapdragon X Elite Serie als einen bedeutenden Schritt nach vorn für die Leistung und Effizienz von Windows-Laptops. Spezialisierte KI-Modelle, die auf Branchen wie Recht, Medizin oder Logistik zugeschnitten sind, gewinnen zunehmend an Bedeutung. Diese branchenspezifischen Lösungen bieten gegenüber allgemeinen KI-Modellen entscheidende Vorteile. Sie sind oft effizienter, präziser und kostengünstiger im Betrieb, da sie für spezifische Aufgaben optimiert sind und weniger Rechenleistung benötigen. Marktforscher gehen davon aus, dass bis 2027 kleine, aufgabenspezifische KI-Modelle 3-mal häufiger eingesetzt werden als große Sprachmodelle. Unternehmen setzen verstärkt auf diese spezialisierten Modelle, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und datengesteuerte Strategien in Nischenworkflows zu implementieren. Die Entwicklung solcher Modelle erfordert zwar spezialisierte Programmierkenntnisse und ein tiefes Verständnis der jeweiligen Branche, ermöglicht aber auch eine höhere Langlebigkeit und Flexibilität, da Teile des Systems leichter aktualisiert oder ersetzt werden können. Im Rechts- und Gesundheitswesen sind KI-Anwendungen bereits seit langem im Einsatz, beispielsweise zur Unterstützung bei der Entscheidungsfindung. Mit dem Inkrafttreten des EU-AI-Acts werden KI-Anwendungen im Gesundheitswesen als Hochrisiko-KI eingestuft, was strenge Anforderungen an Validierung, Transparenz und menschliche Aufsicht stellt. Auch in der Logistik werden KI-Lösungen zur Optimierung von Prozessen eingesetzt. Die zunehmende Verbreitung von KI-Agenten, die kritische Aufgaben und sensible Daten verarbeiten, erfordert die Entwicklung neuer Funktionen für eine effektive Steuerung.